Hallo und herzlich willkommen zum Bürgerfunk bei Radio Siegen. Im Lokalreport wird es heute etwas abenteuerlich. Wir stellen Ihnen heute einen besonderen Mann von einer besonderen Hilfsorganisation vor. Damit die Sendung nicht zum Abenteuer wird, gibt Klaus-Peter Müller in der Technik wieder alles für den guten Ton und die gute Musik. Mein Name ist Ulla Schreiber. Hallo. Kommen wir gleich zur Sache, denn mein Studiogast hat sehr viel zu erzählen. Es ist Matthias Merzhäuser und er nimmt uns mit auf die philippinische Insel Cebu.
Ja, danke schön für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Merzhäuser, zur Person, ganz kurz. Ihr Beruf hat wenig Abenteuerliches. Sie sind ein sehr erfolgreicher Musiker, Chorleiter, Produzent und Verleger. Wie viele Chöre leiten Sie so?
Ja, ich leite zurzeit 10 Laienchöre hier im Siegerland und im angrenzenden Kreis Altenkirchen und das kann durchaus abenteuerlich sein. Vielleicht kommen Sie einfach mal zu einer Probe vorbei und gucken sich das an.
Wie viele Preise haben Sie bis jetzt gewonnen?
Ja, ich bin seit 34 Jahren in dem Beruf tätig. Ich bin jetzt mit den Preisen etwas überfragt, aber es gibt hier in dem Chorverband Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dieses Meisterchorsingen. Und Meisterchortitel haben meine Chöre und ich bisher insgesamt 40 gewonnen.
Donnerwetter. Ja, liebe Zuhörer, das ist die eine Seite von Matthias Merzhäuser. Es gibt aber noch einen anderen Matthias Merzhäuser, dem diese vielen und vielseitigen Aufgaben nicht genug waren. Herr Merzhäuser, Sie haben 2002 den Verein Profil gegründet, der Kindern in Notlagen unkompliziert und unbürokratisch helfen will. Egal ob bei uns vor der Haustür oder sonst irgendwo auf der Welt. Wo befinden sich die Projekte?
Ja, die Projekte befinden sich hier tatsächlich vor der Haustür. Wir haben damals Aktionen unterstützt, wie jedem Kind ein Mittagessen und so weiter. Dann im europäischen Ausland, in Rumänien, in Moldawien, aber auch in Afrika, Asien, Südamerika.
Sie helfen Kindern in Notlagen. Wie sieht die Hilfe aus?
Die Hilfe sieht so aus, dass wir dort, wo sich Menschen für Kinder einsetzen, dass wir diese unterstützen. Wir haben zum Beispiel einen pensionierten Grundschullehrer, der in Tansania lebt und dort AIDS-Waisen hilft. Ja. Der baut mit den Dörfern, der zeigt denen, wie sie sich selbst ernähren können, wie sie Landwirtschaft betreiben und so aus eigener Kraft ihr Leben sichern können. Und solche Aktionen unterstützen wir, indem wir ja finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Aber wir haben auch andere Organisationen, die wir finanziell unterstützen.
Wer stellt die finanziellen Mittel denn zur Verfügung?
Ja, wir leben von Spenden und ich gebe also mit meinen Chören und auch mit anderen Musikern und anderen Chören gemeinsam regelmäßig Benefizkonzerte und wir stellen uns dann in den Sinn der guten Sache und die Einnahmegelder, die Spenden, die werden dann eben 1:1 zur Verfügung gestellt. Das heißt, unser Verein arbeitet auch komplett ehrenamtlich. Es werden keine Reisekosten gezahlt und so weiter. Also alles, was gespendet wird, wird dann an diese Projekte weitergeleitet. Und das hat sich natürlich auch schon so rumgesprochen, dass wir auch außerhalb der Benefizkonzerte auch Spenden bekommen von Firmen, von Privatleuten oder irgendwelche Weihnachtsgeschenke, die dann gegeben werden. Und so, so versuchen wir dann, über Wasser zu bleiben und, wie gesagt, alle Gelder zur Verfügung zu stellen. Das wird natürlich auch vom Finanzamt überprüft und insofern ist das auch eine saubere Sache.
Liebe Zuhörer, wenn Sie auch helfen möchten, kann Ihnen Herr Merzhäuser jetzt sofort sagen, wie?
Ja, wir haben eine Internetseite, da steht zum Beispiel unser Spendenkonto auch drauf. Da sind auch andere Informationen und die Seite nennt sich www. Und dann Profilhilfe, jeweils durch einen Bindestrich getrennt und dann .org wie Organisation. www.pro-viel-hilfe.org.
Ja, und nochmal möchte ich betonen, dass die Hilfe bzw. die Spenden, die Sie geben, zu 100% dorthin ankommen, wo sie gebraucht werden. Herr Merzhäuser, 2010 war das wichtigste Jahr Ihres Lebens bisher. Wie kam es dazu?
Ja, zumindest für Profil war es ein sehr wichtiges Jahr. Ich bin 2010 im Oktober zum ersten Mal auf die Insel Cebu geflogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste bisher zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was Cebu ist, wo das liegt. Und ich hatte aber im Oktober 2010 noch eine Woche Urlaub. Ich hatte zu der Zeit auch eine kleine Sinnkrise und ich denke, du musst mal weg. Und jetzt bin ich nicht so der, der dann irgendwo zum Ballermann fliegt, sondern wir hatten gerade zu der Zeit eine große Spende an die Ärzte für die Dritte Welt gemacht. Und dort hatte ich dann mal gefragt, wo wird das Geld eingesetzt? Und die sagten mir dann, ganz schlimm ist es momentan in Cebu. Wie gesagt, Cebu sagte mir nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, und die Lücke füllst du jetzt auf. Und dann habe ich den Flug nach Cebu gebucht und wollte dort mit den Ärzten für die Dritte Welt unterwegs sein.
Ja, so viel dann zu Profil. Aber das Jahr 2010 war auch noch für Sie ganz wichtig. Denn auf dem Flughafen angekommen, hat sich Ihr Leben praktisch von einem Augenblick auf den anderen verändert. Wirklich Augenblick.
Ja, das kam noch dazu, dass ich dann bei meiner Ankunft am 10.10.10 die Dame getroffen habe, mit der ich heute seit 3 Jahren verheiratet bin. Ja, so war es dann 2010 und es war dann sehr eindrucksvoll für mich, natürlich in privater Hinsicht, natürlich auch in der Hinsicht als Helfer für Profil, das zu erleben. Wir sind dann mit den Ärzten für die Dritte Welt rausgefahren, haben die einzelnen Projekte besucht und ich konnte mich von der Arbeit dort überzeugen.
Sie hören den Lokalreport. Heute ist Matthias Merzhäuser bei uns im Studio, der über die Hilfsorganisation für Kinder in Not Profil berichtet. Ich bin Ulla Schreiber. Herr Merzhäuser, was haben Sie auf den Philippinen erlebt? Mit Sicherheit ja nicht das exotische Urlaubsparadies, wie wir uns das vorstellen.
Eins vorab, natürlich sind die Philippinen ein wunderschönes Land. Ja. Die schönsten Strände gibt es auf den Philippinen, traumhaft schön. Umso erschreckender ist natürlich auch der Kontrast, den man erlebt. Wie gesagt, mit den Ärzten für die Dritte Welt bin ich unterwegs gewesen. Die fahren mit einer mobilen Klinik raus. Das ist über Spendengelder finanziert. Die fahren raus in die kleineren Orte und in einem Zelt oder in irgendeinem Gebäude bauen die dann ihren Behandlungstisch auf und dann entsteht direkt eine große Schlange draußen mit Müttern und Kindern, die dann untersucht werden, die behandelt werden, eine Impfung kriegen, was auch immer, eine medizinische Beratung, Medikamente werden ausgegeben und so weiter. War sehr, sehr beeindruckend. Ja, dann sagte jemand, als wir uns über diese Not dort unterhalten haben, es gibt ja Leute, die sogar auf den Mülldeponien leben. Und das konnte ich mir bis dahin gar nicht so vorstellen. Und dann habe ich gesagt, will ich sehen. Habe meinem Taxifahrer gesagt, bringe mich zur Mülldeponie und der sagte, hier gibt's keine. Und ist eigentlich schon merkwürdig, denn ein philippinischer Taxifahrer macht für Geld also schon sehr, sehr viel. Und ich sprach dann abends mit dem Dr. Busse darüber, das ist der ständige Leiter der Ärzte für die Dritte Welt, der schon seit 10 Jahren dort unten arbeitet. Und er sagte, ja, wenn du weiterkommen willst, dann frag Father Heinz. Vater Heinz konnte ich mir jetzt nichts drunter vorstellen und dann sagt er, ja, das ist ein Missionar, der hier arbeitet und ja, er gab mir die Handynummer, Vater Heinz angerufen und ich dachte jetzt, du triffst so einen alten Mönch mit einer Kutte und einem weißen Bart und ich traf dann also Vater Heinz, der sofort sagte, du kannst morgen rüberkommen im Büro der St. Carlos Universität, von wo aus er seine Hilfsorganisation leitet. Und es ist ein Deutscher, es ist Heinz Kulüke aus Norddeutschland, der für die Steyler Missionare dort tätig ist und die ganze Hilfe dort koordiniert. Und er sagte mir, natürlich gibt es hier Mülldeponien und Leute, die dort wohnen, insgesamt 7.000 bis 8.000 Menschen. Und er sagt, ich zeig dir das. Leider war am nächsten Tag schon mein Rückflug nach Deutschland wieder. Und so habe ich gesagt, ja, im Dezember habe ich wieder ein paar Tage frei. Ich komme wieder. Außerdem wollte ich ja auch meine Freundin wieder treffen.
Und als Sie dann zurückkamen, waren Sie auf der Mülldeponie. Was ist denn da eigentlich los? Man kann sich das in Deutschland gar nicht vorstellen.
Ja, ich war also, genauer gesagt, nicht nur auf einer Mülldeponie, sondern ich war auf allen. So mancher, der von einer Fernreise zurückkommt, hat alle Strände gesehen. Der andere hat vielleicht alle Kirchen gesehen. Der andere alle Museen. Ja, ich kenne alle Mülldeponien auf Cebu und ja, man muss sich das so vorstellen, dass die Müllwagen einfach da hinfahren Und wenn die dann das da abkippen, dann stehen da schon 20, 30 Leute drumherum und warten, dass der Müll runtergeschüttet wird. Ja, also es macht einen sprachlos, wenn man darüber nachdenkt und wenn man die Bilder wieder vor Augen hat. Aber wie gesagt, dann fährt ein LKW rückwärts vor, es stehen 20, 30 Leute daneben, übrigens auch sehr viele Kinder. Und die haben dann solche Haken, so Müllhaken, das ist die Hauptausrüstung bei denen. Damit ziehen die dann die Müllsäcke vom Laster runter, reißen die auf und sehen dann, was noch an Verwertbarem da drin ist. Also wenn Sie sich das so vorstellen, wenn da ein Joghurtbecher drin ist, dann wird auch manches Kind einfach mal mit dem Finger da durchgehen und den nochmal auslecken, um ganz einfach ja auch eine Nahrung zu sich zu nehmen. Das Ganze steigert sich dann teilweise auch noch, weil auf einer speziellen Deponie auch Schlachtabfälle abgekippt werden. Und Sie können sich vorstellen, was dann passiert, wenn, ja, sagen wir mal so 10.000 Hühnerköpfe oder Hühnerfüße da irgendwo liegen. Die Hunde werden erstmal drauf aufmerksam, aber dann kommen andere und jagen den Hunden das ab. Und ich habe dann gesehen, wie das dann weiter verarbeitet wird, wird ganz einfach nochmal gebraten und dann auch gegessen. Aber das ist eben ja eine sehr, sehr große Not. Und viele wohnen auch auf der Mülldeponie selbst, um da zu sein, um präsent zu sein. Und ja, dann wird eben dort eine Müllsortierung vorgenommen, Plastik und Metall. Wenn alles Radio da ist, dann wird es verbrannt, das Plastik verbrennt dann und das Metall bleibt übrig. Und das Metall wird dann zu einem Rohstoffhändler gegeben. Und das kann sich natürlich vorstellen, dass da auch giftige Dämpfe, ein unglaublicher Gestank entstehen und viele Leute, die dort leben, werden nicht älter als 30 Jahre alt. Die Leute geben das dann bei Rohstoffhändlern ab. Und vor einiger Zeit war im ARD-Weltspiegel ein Bericht über eine Familie, die ich kenne, die dort auch auf der Deponie Mandaue lebt. Und ein 8-jähriges Kind wurde dort interviewt und wurde eine Zeit lang durch ein Kamerateam begleitet. Übrigens auch mit unserem Vater Heinz, dem Dr. Heinz Kulüke, gemeinsam. Diese Familie gibt dann abends das, was sie gefunden haben, beim Wertstoffhändler ab und bekommt dafür umgerechnet auf unsere Währung 50 Cent. Von diesen 50 Cent können die sich dann gerade eine Handvoll Reis kaufen oder zwei Hände voll und müssen sehen, dass sie ihre 13-köpfige Familie, 11 Kinder, ernährt kriegen. So sieht das dort aus.
Herr Merzhäuser, wie helfen Sie denn den Müllkindern?
Ja, einerseits natürlich eine direkte Hilfe. Auch dort schicken wir Ärzte hin, Krankenschwestern. Aber wir wollen natürlich auch da sehen, dass die Menschen sich selbst helfen können. Das heißt, wir unterstützen den Bau von Kindergärten, wir unterstützen den Bau von Schulen, damit die Kinder eine Ausbildung haben oder zumindest durch eine Schulbildung einen besseren Beruf finden können und nicht mehr ihre Verpflegung, ihr Essen und alles im Müll suchen müssen. Wir wollen versuchen, dass wir pro Müllsammlerfamilie ein Kind mindestens zur Schule schicken können. Und dadurch, dass ich ja fast jedes halbe Jahr dort bin, sehe ich so mit einem Abstand immer die Entwicklung. Und es gibt immer noch Wohnungen auf oder direkt neben Mülldeponien. Aber es laufen schon immer viel mehr Kinder mit Schuluniform rum. Das sieht man also dann, jetzt sind wieder mehr in der Schule. Und das ist also eine sehr, sehr schöne Sache, das zu sehen, dass sich dieser Einsatz auch lohnt. Und ich mache ja auch viele Bilder dort und stelle die hier auch in Vorträgen vor oder auf unserer Homepage oder in der Presse schon mal was. Und das ist also dann, so kann man eben auch dokumentieren, wie sich das dort unten entwickelt und dass es auch zum Positiven hingeht. Es sind mittlerweile über 50 Kindergärten gebaut worden und einige Schulen. Und so eine Unterstützung ist auch gar nicht teuer. Zum Beispiel für 50 Euro können wir einem Kind ein Jahr lang den Schulbesuch finanzieren, inklusive der Schuluniform, Stifte, Hefte, Transport, Ernährung, die werden also dort, die kriegen auch was zu essen da, und ärztliche Versorgung. Also 50 Euro einem Kind ein Jahr lang helfen, denke ich, ist eine tolle Sache. Gut, in der Mittelschule sind es 90 Euro, aber immer noch eigentlich kein Geld.
Herr Merzhäuser, Thema Zwangsprostitution, das ist ja auf den Philippinen bzw. Cebu schon Menschenhandel, oder?
Ja, das ist beides. Also da sind viele Fänger, sage ich immer zu denen, die sind auf den Dörfern unterwegs, wo die Armut noch größer ist. Und die sagen zu den Familien hier, wir brauchen Hilfskräfte im Haushalt oder als Verkäuferin oder als Servicekraft im Restaurant. Und dann nehmen die teilweise sehr junge Mädchen mit, in der Hoffnung, ja, dass sie arbeiten können und Geld verdienen können. Und ein Teil derer wird dann zur Zwangsprostitution eingesetzt. Es gibt auf Cebu circa 4000 Prostituierte unter 18 Jahren. Und viele werden auch dann illegal außer Landes gebracht, in den arabischen Raum, aber auch USA, Australien. Menschenhandel ist heutzutage ein Bereich, in dem mehr Geld umgesetzt wird als im Waffenhandel. Also das ist ein Riesengeschäft für die Menschenhändler. Und ja, die gutgläubigen Eltern geben ihr Kind vielleicht weg in der Hoffnung, dass sie dann irgendwo eine Ausbildung machen kann. Sie wird aber irgendwo in einem Container auf dem Schiff ins Ausland gebracht.
Traurig, aber wahr. Herr Merzhäuser, wie können Sie denn da helfen?
Wir helfen einfach durch Aufklärung, dass auch wir Teams rausschicken und den Leuten sagen, hier, passt auf, das stimmt nicht, was da passiert. Und es geht ja nur über Information, es geht nur über Aufklärung. Und das ist eben dann auch eine Möglichkeit, dass wir so unterstützen.
Drogen gibt es ja überall auf der Welt, wahrscheinlich auch auf Cebu, oder Herr Merzhäuser?
Ja, Drogen gibt es überall auf der Welt, aber da auf Cebu natürlich auch sehr viele arme Menschen sind, gibt es dort eine andere Form von Drogen. Einmal dieses Schabau und das Schlimmste eigentlich, was ich gesehen habe, das ist, die nennen das Rugby. Das ist also ein Löffel voll Klebstoff, der in so eine Plastiktüte reingetan wird. Und die Kinder atmen das dann ein und betäuben sich damit. Das zerstört aber das Gehirn und ich habe Kinder gesehen, 16, 17 Jahre alt, die einfach nur noch dahin vegetieren, die gar nicht mehr nachdenken können, die sich schon durch dieses Rugby alles weggezogen haben. Und es ist eben für sie eine Form, sich zu betäuben. Wenn man morgens wach wird und weiß nicht, wo man was zu essen herkriegt, dann kann das schon passieren, dass man einfach zum Klebstoffhändler geht und sich für 5 Pesos einen Löffel Rugby geben lässt.
Herr Merzhäuser, wer hilft Ihnen denn bei der Durchführung Ihrer Projekte?
Wir helfen ja eigentlich den Helfenden, muss man ja auch dazu sagen. Denn wie ich schon sagte hier, Vater Heinz hat da unten eine Riesenorganisation aufgebaut. Da sind auch sehr viele Missionare und Schwestern, Ordensschwestern, die ganz einfach ehrenamtlich auch tätig sind und dort helfen. Und wir haben eine Menge Streetworker, also Leute, die teilweise selbst auch aus diesen Slums kommen, von Mülldeponien kommen und das System erkannt haben, die heute auch mitarbeiten, die Jugendliche betreuen. Wir haben eine mobile Schule, einen Bus, der zur Schule umgebaut wurde und rausfährt, dahin, wo Kinder nicht zur Schule gehen können. Also es sind ganz viele Ehrenamtliche. Wir treffen auch aus Europa Leute dort unten, die ein freiwilliges soziales Jahr machen und mit dabei sind, die den Straßenkindern helfen. Also da ist schon natürlich viel ehrenamtliche Arbeit gefordert und wir tun das ja auch so gut, wie es von hier aus können. Und das Beste ist eben auch mit finanziellen Mitteln das zu unterstützen. Ja, ich war jetzt noch in einem Heim für Prostituierte, für Kinder, die aus dem Rotlichtviertel rauskommen, so ein Drop-In-Center. Und da waren zwei deutsche Sozialpädagoginnen, die da auch mit den Kindern gearbeitet haben.
Liebe Zuhörer, Sie haben ja jetzt schon viel gehört von Herrn Merzhäuser über die Not und das Elend auf Cebu. Damit auch Sie von zu Hause aus den Kindern in Notlagen durch den Verein Profil helfen können, Herr Merzhäuser, bitte jetzt nochmal eindringlich die Kontaktadresse.
Ja, ich gebe am besten nochmal die E-Mail-Adresse durch. Das ist www.profilhilfe.org und dann jeweils pro-viel- und dann hilfe.org wie Organisation. oder wem das zu viel war, Sie können bei Google auch einfach Merzi eingeben, dann kommen Sie auf irgendeine Seite und dann ist der Kontakt zu mir hergestellt.
Liebe Zuhörer, zeigen auch Sie Profil und helfen Herrn Merzhäuser bei seiner wichtigen Arbeit bei Profil. Und wenn Sie sich ein Bild davon machen möchten, wirklich ein Bild, wie es auf Cebu aussieht, können Sie gerne Herrn Merzhäuser einladen, dass er einen Vortrag mit Bildern hält. Dazu können Sie Herrn Merzhäuser persönlich ansprechen bzw. engagieren unter Herr Merzhäuser.
Ja, also die Internetseite ist merzi.info, merzi, merzi.info. Die mache ich natürlich ehrenamtlich, diese Vorträge.
Das heißt also kostenlos?
Ja.
Super. Das war das Thema im Lokalreport heute, Profil, Hilfe für Kinder in Not. Liebe Zuhörer, wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse. Klaus-Peter Müller in der Technik und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Ulla Schreiber. Sie dürfen auch gerne auf unserer Homepage nachlesen unter Bürgerfunk, Bürgerfunk mit UE, -siegen.jimdo.com. Tschüss, bis bald.